Bei mir sitzt Bernd Redeker vom Lüneburger Aktionsbündnis gegen Atom, kurz Lagatom. Er ist für das Lagatom Vertreter in der sogenannten Begleitgruppe im Rahmen des HZG-Dialogs. Hallo Bernd.
Hallo Georg.
Kannst du uns in aller Kürze erklären, was das HZG, was der HZG-Dialog und was die sogenannte Begleitgruppe ist? Seit wann gibt es den Dialog und was ist damit beabsichtigt?
Ja, also die HZG, das steht für Helmholtz-Zentrum für Gestacht. Bekannter ist das sicherlich unter dem alten Namen GKSS. Das war die Gesellschaft für Kernenergienutzung in Schiffbau und Schifffahrt. Mhm. Hier in der Nähe in Gestacht, also gar nicht so weit von Lüneburg entfernt, hat man in den 50ern angefangen, einen Atomreaktor hinzusetzen mit dem Ziel, man wollte ein Atomfrachtschiff für Deutschland bauen. Und ich glaube, 4 Jahren ist das Ganze dann umbenannt worden in HZG, aus meiner Sicht vor dem Hintergrund, weil GKSS so negativ besetzt war und man da so ein bisschen Etikettenwechsel machen wollte. Die HZG hat entschieden, dass sie den Atomreaktor nicht mehr weiter betreiben will und hat auch entschieden, dass sie den notwendigen Rückbau, den Abbau der Atomanlagen dort mit einer anderen Form von Bürgerbeteiligung machen will, als es gesetzlich vorgeschrieben ist. So Low Level ist vorgeschrieben und die HZG hatte sich vorgenommen, eine echte Form von Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung zu machen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen der HZG-Dialog, diese Form von Mitbestimmung. Die Begleitgruppe ist eingerichtet worden. Im Oktober 2012 gab es eine öffentliche Veranstaltung, wo die HZG zu eingeladen hatte, alle Initiativen in der Gegend, die Anwohner, Parteien, Vereine, wer Interesse hat, diesen Rückbauprozess zu begleiten. Mhm. Und damals haben sich letztendlich dann 12 Personen so im Prozess entschieden, daran mitzuwirken. Und das ist jetzt die Begleitgruppe. Mhm.
Ist die heterogen besetzt? Oder?
Die ist sehr heterogen besetzt. Es sind zum Teil, so wie ich, Vertreter von Anti-Atom-Initiativen, von Umweltverbänden aus der Gegend, aus Bergedorf, aus Gestacht, aus Lüneburg. Überregionale große Gruppen sind dabei, wie Robin Wood und der BUND. Mhm. Es sind aber auch lokale Politiker und einfach Gestachter Anwohner dabei, die zum Teil auch nicht unbedingt atomkraftkritisch sind. So, das ist schon eine sehr heterogene Gruppe.
Vielleicht auch nochmal in Kürze, was ist das Besondere, was diesen Dialogprozess bundesweit auszeichnet?
Na, wir haben ja bundesweit gerade eine ganze Reihe von Projekten, wo Atomreaktoren, egal ob nun kommerzielle wie ein Atomkraftwerk oder Forschungsreaktoren wie in Gestacht, zurückgebaut werden sollen. Das heißt, eigentlich überall steht die Frage, beteiligen wir die Bevölkerung, informieren wir die Bevölkerung? Und die HZG sind eigentlich die einzigen, die so eine Form von Mitbestimmung machen, die eine Begleitgruppe machen. An anderen Standorten, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Neckarwestheim und Philippsburg, gibt es reine Informationsveranstaltungen, wo vorne jemand sitzt und erzählt, was geplant ist, aber noch nicht mal Fragen erlaubt sind. Mhm. An anderen Standorten gibt es gar nichts. Mhm. Und in manchen Standorten wie in Biblis beginnt man jetzt einen ähnlichen Prozess anzustoßen, wo es auch eine Bürgerbeteiligungsgruppe geben soll, aber nicht so weitreichend, wie das jetzt in Gestacht ist.
Aktuell hat die Begleitgruppe eine Presseerklärung rausgegeben. Das ist im Prinzip auch der letzte Anlass für dieses Interview gewesen, die zum ersten Mal einen vielleicht tiefen Interessenskonflikt zwischen den beteiligten Dialogpartnern erkennen lässt. Dabei geht es ja um den Reaktordruckbehälter des ersten atombetriebenen Schiffes, Otto Hahn, der seit Anfang der 80er auf dem Gelände der ehemaligen GKSS in Gestacht unterirdisch eingelagert ist. Was sind hier die Konfliktlinien zwischen den Betreibern und der Begleitgruppe?
Da muss man noch so ein bisschen das Ende der Otto Hahn sozusagen beschreiben. Angefangen zu schwimmen hat das Schiff Ende der 60er, beziehungsweise dann atombetrieben. Das war ein altes Schiff, was man umgerüstet hat. Funktioniert hat das Ganze nur technisch. Wirtschaftlich war das ein Flop. Viele Häfen wollten da nicht, dass sie angefahren werden. Mhm. Und nach 10 Jahren hat man dann einfach aus wirtschaftlichen Gründen gesagt, das funktioniert nicht. Dann hat das Schiff 2 Jahre im Hamburger Hafen rumgelegen mit viel Ärger, Negativpresse, schwimmender Atommüll im Hamburger Hafen. Mhm. Und man war in der Masere, wie man häufig in der Atomindustrie ist, man will das aus der Öffentlichkeit haben. Mhm. Weil in dem Moment, wo Atommüll entsteht, entsteht auch das Bild irgendwie der Entsorgungsmisere. Und das wollte man nicht. Mhm. Und die Lösung, die die Atomindustrie an der Stelle gefunden hat, war, den Reaktordruckbehälter in Gestacht in einen Schacht zu stellen und angeblich Forschung zu betreiben. Mhm.
Ist der denn sicher, dieser Schacht?
Ja, der Schacht selber, gegen den haben jetzt auch Anti-Atom-Initiativen keinen Einspruch. Also das ist jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, der Schacht stellt ein Problem dar, der Reaktordruckbehälter schon. Hm. Man hat den damals einfach auf einen Hänger gepackt, so ganz flapsig formuliert, und dann mit einem Kran reingehoben. Schon damals haben die Anti-Atom-Initiativen gesagt, hier wird doch keine Forschung betrieben, und es hieß, 5 Jahre forschen wir. Mhm. Das war 1981, man sieht, ne, wir haben nicht 1986, sondern 2014. Mhm. Aus den 5 Jahren ist ein bisschen mehr geworden. Und nach unserer Sicht ist mindestens seit den 90ern nicht mehr geforscht worden, weil damals ist dann mit der DDR, mit den DDR-Reaktoren, mit Rheinsberg, sind viel größere Reaktoren da gewesen, an denen man forschen konnte. Das heißt, letztendlich hat sich da das dann verwirklicht, was immer befürchtet worden ist, das war einfach eine Zwischenlagerung, eine Atommüll aus dem Sicht bringen. Und dann gab es die Idee, auch auf Forderung der Anti-Atom-Initiativen, diesen Druckbehälter da wieder rauszuholen. Inzwischen hat sich aber die Gesetzeslage geändert, und man musste feststellen, dass jetzt die Vorgaben so sind, dass man absichern muss, dass der Druckbehälter auch heile bleibt, wenn er mal aus 30 cm Höhe runterfällt zum Beispiel oder umkippt. Und das würde er nicht. Er würde dann kaputt gehen. Das war auch 1981 so. Also man kann von Glück reden, dass er damals nicht umgekippt ist. Er wäre damals auch kaputt gegangen. Und deshalb steht er jetzt in diesem Schacht und kann nicht raus.
Sind das Betreiberangaben, diese Gefährdungspotenziale, oder wer hat das rausgefunden?
Also der Betreiber hat ein Gutachten in Auftrag gegeben, weil es die Idee der Aufsichtsbehörde und des Betreibers war, ihn nach Lubmin zu bringen und dort in die Lagerhalle zu bringen, wie viele Druckbehälter aus anderen AKWs ja auch. Und diese Studie hat ergeben, dass es nicht gehen würde.
Okay. Was würde dann drohen, wenn das passiert?
Er würde zerbersten.
Ja.
Ne, und im inneren Bereich, ne, ist radioaktive Strahlung, ist sowohl aktiviertes als auch kontaminiertes Material. Das heißt, es würde minimal eine Strahlenbelastung der direkten Umgebung geben.
Okay.
So, ne, das wäre schon dafür, dass wir hier schwach- und mittelradioaktiven Müll haben, ein Worst-Case-Szenario, dass der zerbrechen würde beim Runterfahren. Der Dissens, der jetzt in der Begleitgruppe oder im Dialog entstanden ist, ist, dass wir als Begleitgruppe der Ansicht sind, dass die derzeitige Genehmigung, die ist nämlich zu Forschungszwecken, ja gar nicht erfüllt wird. Sondern hier wird mindestens seit 2008, als die HZG entschieden hat, wir forschen nicht mehr, wahrscheinlich aber schon 10, 20 Jahre vorher, eine Genehmigungslage nicht ausgefüllt. Eine Zwischenlagerung ist es in dem Sinne aber auch nicht, weil nämlich zwar der Schacht, das war ja eben deine Frage, der würde den Zwischenlagerbedingungen entsprechen, aber der Druckbehälter, wie er jetzt ist, nicht. Denn da ist noch radioaktives Wasser drin, das ist damals nicht abgelassen worden. Und es sind zum Beispiel Flansche, die nicht so bearbeitet worden sind, nicht so geschlossen worden sind, wie man das machen müsste, wenn man das Ding zwischenlagern wollte. Wenn man denn aus meiner Sicht jetzt das Atomrecht und das Strahlenschutzrecht ernst nimmt, so, und das finde ich, das muss man, dann darf man das so nicht machen. Deswegen fordern wir, dass sich an diesem Zustand etwas ändert. Betreiber, Aufsichtsbehörde müssen sagen, wie geht es denn hier anders weiter mit einer echten Genehmigung, mit einer legitimen Genehmigung, und da muss was passieren. Parallel dazu ist das Problem noch, dass im Moment gar keine Gelder zur Verfügung stehen, alleine nur ein Gutachten in Auftrag zu geben, um zu gucken, was macht man denn mit dem Druckbehälter? Zerlegt man den, wie zerlegt man den, wie kommt man den da raus? Da muss der Bund Geld zur Verfügung stellen. Und das ist die Forderung, die wir als Begleitgruppe haben.
Ja.
Die Haltung der HZG an der Stelle ist eine andere. Sie sagen, ja, im Moment wird nicht geforscht, aber es könnte ja geforscht werden. Und allein diese Tatsache, dass eventuell jederzeit nochmal jemand kommen könnte und daran forschen könnte, in der Genehmigung würde ja nicht drinstehen, dass man zwischendurch auch mal vielleicht 10 Jahre nicht forscht, sage ich jetzt auch mal so relativ lapsig so. Und dementsprechend steht die HZG auf dem Standpunkt, wir haben eine unbefristigte Genehmigung, deswegen ist das Ganze legal.
Worin bestanden die Forschungsmaßnahmen denn in der Vergangenheit?
Ja, da warten wir noch so ein bisschen auf konkrete Aussagen der HZG. In den letzten Jahrzehnten ist es wohl so gewesen, dass man dort Wischproben gemacht hat und anhand dieser Wischproben festgestellt hat, wie die Zerfallsreihen sind. Wo für mein Empfinden, das wusste man theoretisch vorher, das ist jetzt nicht das große Forschungsergebnis. Ganz ursprünglich hieß es, man wolle feststellen, wie sich der Stahl weiterentwickelt, wenn so ein Druckbehälter irgendwo ausgebaut wird.
Mit der Gefahr, dass er sozusagen auch schadhaft wird.
Genau. Also das ist noch so ein Ding, dass man im Moment zwar relativ genau weiß, was draußen ist an Strahlung. Das ist zumindest so, wie uns das die Messdaten gezeigt werden von der HZG, auch, ich sag mal, im Grenzwertbereich. Über Grenzwerte kann man sich viel streiten, aber im Grenzwertbereich. Wie es aber da drin aussieht, und das sagt auch die Aufsichtsbehörde und die HZG, weiß man jetzt im Moment nicht.
Also ist keine Beprobung des Innenbereichs erfolgt in der Zwischenzeit? Nach deinem Wissen
jetzt? Nach meinem Wissen nicht. Mhm. Und eine echte Beprobung, so wurde uns auch gesagt vom Reaktorleiter, wäre nur möglich, also mal reinbohren und reingucken, wenn man das komplette Programm der Sicherheit, also mit einem Gebäude drumherum bauen und im Grunde genommen das Gleiche, was man machen müsste, wenn man ihn eh zerlegen wollte.
Ja. Das heißt, der Dissens besteht in dem weiteren Vorgehen, was den Reaktordruckbehälter der Otto Hahn betrifft.
Genau.
Und die Haltung der HZG, wenn ich das richtig verstanden habe, geht darauf hin, wir machen so weiter wie bislang.
Ja, genau, wir machen so weiter wie bisher, bis wir dann Geld vom Bund zur Verfügung gestellt kriegen und dann uns ein Konzept überlegen, oder Grundideen gibt es schon, bis das Konzept dann in ein echtes Gutachten fließen könnte. Wobei der Zeithorizont, da ist, Gelder werden 2018, 20 frühestens fließen. So. Das heißt, man würde noch 4 bis 6 Jahre diesen aus unserer Sicht rechtsfreien Raum dulden. Und dann würden ja auch erst die Gutachten kommen. Das heißt, wir reden hier von Zeitdimensionen von 10 Jahren, wo quasi aus meiner Sicht jetzt das Atomrecht außer Kraft gesetzt
wird. Ja, ja. Mich würde nochmal abschließend interessieren, worin du in der weiteren Sicht auf diesen Dialogprozess weitere Stolpersteine siehst. Also diesen Stolperstein, den wir gerade behandelt haben, der Reaktordruckbehälter der Otto Hahn ist ja einer. Da wird es ja vermutlich weitere geben. Zeichnen sich bereits jetzt fundamentale Unterschiede in den Sichtweisen der Dialogpartner ab? Oder ja, wie ist der Dialogprozess bislang aus deiner Sicht gelaufen?
Also ich bewerte grundsätzlich den Dialogprozess positiv. Was ich besonders finde, ist, dass wir wirklich versuchen, beide Seiten, die Position des anderen zu verstehen. Dass zum Beispiel jetzt bei dem Otto-Hahn-Reaktordruckbehälter wir eine gemeinsame Presseerklärung geschrieben haben, wo der Betreiber sagt, sie haben Verständnis für unsere Position. Das ist für mich schon ein kommunikatives Highlight. So hat Betreiberseite noch nie mit der Anti-Atom-Bewegung geredet. Also insofern eine ganz positive Bewertung. Auf der praktischen Ebene erwarte ich deutliche Unterschiede in der Bewertung von Situationen, weil die Haltung der HZG für mein Empfinden häufig ist, wir sind nicht zuständig für die Gesetze, wir bewegen uns im gesetzlichen Rahmen. Und da gibt es schon Stellen, wo man als Anti-Atom-Initiative sagt, gesetzlicher Rahmen, das reicht uns nicht. Und ob wir uns da einigen können an bestimmten Stellen, wo es dann auch Geld kostet, über diesen gesetzlichen Rahmen heraus Sicherheitsgeschichten zu machen, da bin ich mir unsicher. Ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel das Thema Freimessung. Bei der Freimessung ist es so, dass das mal eingeführt worden ist, Anfang der 2000er Jahre, als Frau Merkel noch Umweltministerin war, um eine Möglichkeit zu geben, dass die Betreiber einen Teil des Atommülls in die Umwelt geben können, ohne ihn als Atommüll zu deklarieren. Letztendlich mit dem Prinzip, wir wischen so lange rum, bis die Strahlenwerte unter einem bestimmten Grenzwert gehen. Da gibt es das 10-Mikrosievert-Konzept, das davon ausgeht, dass jeder Mensch diesem Wert irgendwie ausgesetzt werden kann. Und die Zahlen, die dahinter stehen, ist, dass wenn die komplette Bundesbevölkerung dauerhaft ein Jahr lang dem ausgesetzt wird, wird es 10 Tote geben in Deutschland. Ne? Ich finde das relativ zynisch, so 10 Leute in Kauf zu nehmen, die deswegen sterben. Okay, das ist aber das Konzept. Und die Haltung der HZG an der Stelle ist, es ist das Gesetz. Die HZG plant eine uneingeschränkte Freigabe für die Sachen, die sie freimessen wollen. Uneingeschränkt heißt, dass die Grenzwerte noch mal ein bisschen niedriger sind. Dass man dann damit machen kann, was man will. Das wird komplett aus dem Atomgesetz entlassen und man hat dann auch keine Nachverfolgung mehr, wo die Sachen bleiben. Die könnten dann zum Beispiel auf der Deponie A landen und niemand weiß, dass sie da geblieben sind. Und dann kommt ein anderes Atomkraftwerk, was abgerissen wird, Brunsbüttel, und bringt die Sachen auch auf die Deponie A. Und man wusste aber gar nicht, dass die Sachen der HZG da vorher waren. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Das wird aber sicherlich ein Punkt sein, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, weil das ist legal, was die HZG da plant. Und das ist die Haltung. Wir bewegen uns ja im Rahmen der Gesetze und wir machen keine Gesetze.
So eine Prozesse bergen ja immer auch die Gefahr einer sogenannten Beteiligungsfalle. Das heißt, letztlich sind die Machtverhältnisse schon qua Gesetz anders. Ihr habt keine exekutiven Möglichkeiten, etwas durch- oder umzusetzen. Wie ist da dieser Dialog gestrickt? Also was habt ihr da für Möglichkeiten, gegen die Meinung der HZG zu opponieren? Welche fachlichen Möglichkeiten habt ihr im Rahmen dieses Dialogprozesses?
Ja, ich gebe dir da völlig recht. Es ist nicht auf Augenhöhe, es ist auch jetzt nicht auf Augenhöhe. Alleine wenn man unsere finanzielle Ausstattung aussieht, ist ein Dialog, der gerade darauf basiert, dass die HZG ihn ermöglicht. Wir konnten bisher, und das ist uns auch dauerhaft zugesagt, Gutachter externe reinholen für Fragen, die wir selber nicht beantworten können. Haben wir mit Wolfgang Neumann für den Stilllegungsantrag auch gemacht. Aber das ist ja Geld der HZG. Also wenn wir mal an den Dissenspunkt kommen, wo wir uns streiten, sind wir darauf angewiesen, dass die HZG das Geld weitergibt. Deswegen ist unsere Forderung auch an die Landesregierung Schleswig-Holstein bzw. an den Bund, dass wir und ähnliche Begleitprozesse an anderen Standorten mit einem eigenen Geldtopf ausgestattet werden, auf den der Betreiber nicht zugreifen kann, um eben solche Gutachter irgendwie einfordern zu können. Ansonsten ist unsere einzige Machtmöglichkeit die Öffentlichkeit.
Ja.
Also so wie wir das jetzt auch gemacht haben, dass wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, mit einer gemeinsamen Presseerklärung. Da ist die HZG uns an vielen Stellen noch entgegengekommen. Wir wären dann auch an die Presse gegangen, wenn wir keine gemeinsame gehabt hätten. Das ist im Grunde genommen das einzige Machtmittel, was wir da haben.
Wie schließt ihr für euch aus, dass ihr in so eine Beteiligungsfalle reingeratet? Also gerade wenn ein Prozess sehr positiv beginnt und sich natürlich auch persönliche Verbindungen zwischen den Akteuren entwickeln, die man nicht wieder zerstören will, diese Grundlage. Dadurch ergeben sich ja in der Regel auch personelle Probleme, dass man jemandem halt nicht auf die Füße tritt, obwohl es fachlich eigentlich geboten wäre.
Das sehe ich schon als ein Problem an, klar. Wir diskutieren jetzt seit 2 Jahren einmal pro Monat, teilweise sehen wir uns häufiger. Das ändert natürlich was auf der Beziehungsebene, natürlich. Und ich merke schon für mich selber auch, dass ich an vielen Stellen irgendwie schon so ein bisschen Schere mitdenke und irgendwie, wenn wir zum Beispiel einen gemeinsamen Newsletter machen, irgendwie da schon eine Menge Krötenschlucke in der ersten Version, nicht erst in der Abstimmungsversion. Ich glaube, wir versuchen das alle, vor allen Dingen diejenigen, die sich als Vertreter der Anti-Atom-Initiativen sehen, dass wir immer wieder versuchen, ins Gespräch zu kommen mit anderen außerhalb der Begleitgruppe. Also ich werde zum Beispiel jetzt Ende des Monats nach Obrigheim fahren und mich dort mit der BI treffen, die mit dem Rückbau des Atomkraftwerks da beschäftigt ist. Wir waren zusammen im Schacht Konrad, haben mit der AG Schacht Konrad gesprochen, sind da im regen Austausch. Die haben uns gute Tipps gegeben, an welche Stellen wir denn nochmal hingucken müssen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir haben, dieser Falle irgendwie nicht in diese Falle zu fallen.
Ja, und du hast hier in Lüneburg eine Veranstaltung gemacht?
Genau, ich habe in Lüneburg eine Veranstaltung gemacht vor ein paar Monaten, wo ich allerdings im relativ kleinen Kreis das Thema vorgestellt habe, auch gerade mit der Frage irgendwie, ich hatte damals die Überschrift, die reden mit der Atomlobby, spinnen die denn? Oder mit der Atomindustrie? Um mich da auch immer wieder irgendwie rückzuversichern, dass ich da nicht in diese Falle reinlaufe.
Hast du das Gefühl, dass das kritisch betrachtet wird aus der Anti-Atom-Initiative, also euer Dialog?
Also er wird sehr interessiert begleitet. Also ich bin bei so einem Treffen, das nennt sich Atommüllkonferenz, da gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich mit Rückbau beschäftigt. Da bin ich regelmäßig einmal im halben Jahr und da ist ein großes Interesse daran, wie das bei uns läuft.
Okay.
Allerdings eher positiv. Also du hast gerade kritisch gefragt. Ich habe die Rückmeldungen, die sind eher, Mensch, das ist ja spannend, das, was ihr da habt, das hätten wir auch gern. Und es ist auch so, dass die Forderungen, die wir bisher gestellt haben aus der Atommüllkonferenz an Rückbauprozesse, wie Offenlegung aller Daten, eine vollständige Bürgerbeteiligung, wie ein Abwägungsprozess, welche Stilllegungsstrategie, nicht die Aufteilung der Stilllegungsabbauanträge, weil nämlich ab dem zweiten keine Bürgerbeteiligung mehr ist. Also das sind alles Forderungen, die werden in Geestacht auch umgesetzt. Sodass wir im Moment, deswegen bin ich auch positiv gestimmt, noch nicht an irgendeinem Punkt sind, wo ich sage, grundsätzlich ist das eigentlich anders, als wir das fordern würden.
So. Okay. Gut, wo kann man sich weitere Informationen besorgen, wenn man möchte?
Gibt es verschiedene Wege. Also wir haben auf unserer Seite www.lagatom.de im Hintergrundbereich einen größeren Teil über den HZG-Dialog. Umweltverändern, www.umweltverändern.de. Dirk Seifert ist auch mit in der Begleitgruppe, schreibt auch eine Menge zum HZG-Dialog. Das ist beides mehr die Sichtweise der Anti-Atom-Initiativen. Die Betreiberseite ist auf der HZG-Seite selber, www.hzg-dialog.de.
Okay. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und
ja.
Wünsche euch viel Kraft und weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank.
Das war Bernd Redeker vom Aktionsbündnis gegen Atom. Er ist Mitglied im sogenannten HZG-Dialog zum Rückbau der atomaren Hinterlassenschaften der früheren GKSS in Geesthacht. Weitere Informationen können über die genannten Websites abgerufen werden. Hier noch einmal die Seite des Lüneburger Aktionsbündnisses gegen Atom, www.lagatom.de, die Seite von Dirk Seifert, www.umweltverändern.de, fair als F-A-I-R und der Umlaut in ändern mit A-E, und die Seiten der HZG, www.hzg-dialog.de.